Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Was haben Frauennetzwerke mit dem Zustand unserer Demokratie zu tun? Studien zeigen, Polarisierung und Vermögensungleichheit sind zentrale Faktoren, wenn Demokratien kippen. Und Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Vermögensungleichheit weltweit. In meiner neuen Folge spreche ich mit Gilda Sahebi, Journalistin und Autorin, über weißen Feminismus, Solidarität und darüber, was echte Chancengerechtigkeit wirklich braucht. Denn es geht nicht um Schuld, es geht um dich und darum, wer eigentlich mitgemeint ist, wenn von Empowerment gesprochen wird. Und jetzt viel Spaß dabei. Ja, heute ist Gilda da. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du hier bist. Wir werden heute über ein, wie ich finde, unglaublich wichtiges Thema sprechen, was oft missverstanden wird oder auch aus dem Kontext gerissen wird. Und ich glaube, wir werden versuchen, das differenziert zu thematisieren, von unterschiedlichen Blickwinkeln aus zu besprechen. Aber bevor wir da reinstarten, liebe Gilda, kannst du dich gerne einmal vorstellen, was macht dich aus, wer bist du? Du darfst sagen, was du möchtest und vielleicht auch, wie bist du zu deiner Arbeit gekommen? Und dann legen wir gleich los. Also herzlich willkommen.
Danke, Isabel, vielen Dank. Was macht mich aus? Also, ich heiße Gilda Sahebi. Ich würde sagen, was mich ausmacht, ist, dass ich Menschen liebe. So, ich beschäftige mich sehr gern mit Menschen und bin sehr neugierig, zuzuhören, zu verstehen, die Welt zu verstehen, Politik zu verstehen, alles um mich herum wahrzunehmen. Ich glaube, das ist was mich ausmacht. Und das hat mich wahrscheinlich dann letztendlich auch zu meinem Job geführt. Ich arbeite als Journalistin und als Autorin. Und diese Aufgaben haben ja auch immer sehr viel mit Zuhören zu tun und mit Wahrnehmung. Und deswegen mache ich das auch unheimlich gerne.
Sehr spannend, vielen lieben Dank. Wir wollen ja heute so ein bisschen über weißen Feminismus, über Netzwerke, aber auch Frauennetzwerke sprechen. Und ich wollte mal von dir wissen, wenn du dich heute einem neuen Netzwerk anschließen würdest, ganz unabhängig von dem Thema oder den Personen, was müsste da passieren, damit du dich wirklich zu 100% zugehörig fühlst?
Es ist tatsächlich so, dass ich mich ohnehin sehr ungerne Strukturen oder Netzwerken oder irgendwas Organisiertem anschließe. Sowieso schon eher gar nicht, ehrlich gesagt. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne irgendwie das kennenlerne, aber für mich ist es, wenn ich irgendwo, ob das ein Medienhaus ist, deswegen arbeite ich auch nicht fest für irgendein Medienhaus oder einer Partei oder so, weil dann bedeutete das für mich, dass die Werte, die diese Organisation vertritt, dass es meine sein müssten und dass die eigentlich ja dann irgendwie auch mindestens meinen gleichrangig sein müssten, und das möchte ich nicht. Also ich möchte meine Werte selber bestimmen und auch nach ihnen leben. Und deswegen bin ich sowieso ich selbst. Also es heißt nicht, dass ich schlecht finde, wenn Menschen Netzwerke angehören. Überhaupt nicht, gar nicht. Es ist auch sehr wichtig. Und es ist wichtig, dass es diese Organisation gibt. Ich bin nur eher niemand, die sich dem anschließt.
Was glaubst du, wo rührt das her? Weil, also ich muss gerade schmunzeln, weil ich mich sehr damit identifizieren kann. Das hat ja auch irgendwie so ein bisschen was mit Autorität zu tun, ne? Aber klar, mit Werten natürlich in erster Instanz. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Woher rührt es bei dir? Was ist da so der ausschlaggebende Punkt? Vielleicht auch, weiß nicht, in der Kindheit, in deinem Leben grundsätzlich, dass du das so für dich herausgearbeitet hast.
Ich glaube, das rührt daher, dass ich, als ich aufgewachsen bin, ein sehr großes Zugehörigkeitsbedürfnis hatte, was, glaube ich, viele Menschen haben. Nicht alle Menschen haben das, glaube ich. Ich glaube, viele Menschen haben das. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo es nicht viele eingewanderte Menschen gab in meiner Umgebung, auf dem Gymnasium und so weiter. Und ich hatte einfach ein sehr unterschiedliches Leben als das meiner Freundinnen. Also das war einfach sehr anders. Und es war für mich immer ein Bedürfnis, dazuzugehören, irgendwie auch denselben Hintergrund zu haben. Ich weiß, als ich das erste Mal zu einer Freundin gegangen bin, nach Hause, dann, dass die ein Haus hatten, war für mich so, boah, krass. Und ich bin so die Treppen im Haus hoch und runter gelaufen, dass jemand Treppen im Haus hat.
Oh.
Und das war für mich sehr schwer, so, weil ich halt nicht dazugehört. Also ich habe natürlich dazugehört, aber ich habe mich nicht dazugehörig gefühlt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, wie man sich fühlt und was die Realität ist. Ja. Weil ich hatte ganz wunderbare Freundinnen und so. Das war nicht irgendwie, dass sie mich ausgeschlossen hätten. Aber ich war nicht in der Lage, als Jugendliche, als Kind bist du natürlich nicht in der Lage, das zu unterscheiden, sondern du denkst, das, was ich fühle, ist so. Das, was ich fühle, ist die Wahrheit. Auch als Erwachsene denken das viele. Und also komplizierte Lebenswege, aber irgendwann, und das hat mich aber sehr begleitet, auch ins Erwachsensein, also auch die Unizeit, die Arbeitszeit später und so weiter. Und dann tatsächlich wurde ich schwer krank. Und das hat sehr viel verändert. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich mich viel wichtiger genommen habe als vorher. Also ich habe mich vorher sehr untergeordnet. Es war mir wichtig, dass Menschen mich mögen, dass ich dazugehöre. Ich habe nicht Nein sagen können und solche Sachen. Und diese Krankheit hat dazu geführt, also zu einem Weg geführt, wo ich all das immer konstant bearbeite. Und dazu gehört eben auch, dass mir wichtiger ist, was in meinem Inneren ist, als dass ich irgendwie mich irgendwo ich würde nicht mal sagen anpassen, sondern dass ich irgendwo dabei bin, weil es sieht ja gut aus oder es bringt mir Geld oder es fühlt sich gut an, was es für mich nicht mal mehr tut. Aber das war so mein Weg. Ich glaube, deswegen ist es für mich auch so, bin ich da so sehr fest auch, weil das nicht irgendwie eine Entscheidung war, sondern es war ein Prozess.
Mhm. Glaubst du, dass das die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung ist? Also, dass sich selbst finden ist, dass man an den Punkt kommt, dass man für sich ganz klar abgrenzen kann und sagen kann, ich brauche das alles nicht, was in unserer ja doch sehr kapitalistischen, patriarchalen Welt als der Erfolg gilt?
Also ich glaube, du kannst, dass diese innerliche Freiheit, die erarbeiten ist, was übrigens ein lebenslanger Prozess ist, und trotzdem in einem Netzwerk sein, also in der Organisation sein, in der Struktur sein. Ich glaube, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ich glaube, du kannst es, für mich ist es halt, schließt es das aus. Aber das heißt nicht, dass du nicht diese innere Arbeit machen kannst, an dir arbeiten kannst, sozusagen diese innerliche Freiheit, die erarbeiten kannst und trotzdem in einem Netzwerk sein kannst. Ich glaube, das geht auf jeden Fall. Für mich kommt es nicht in Frage.
Mhm. Ja. Ja, ich frage mich gerade, ob ich dir da zustimme, weil ich finde, ich habe es ja gerade bewusst gesagt, ne? So Kapitalismus, patriarchale Welt und so weiter. Ich finde im Übrigen, wir sind ja nicht mehr im reinen Kapitalismus, ja schon Hyperkapitalismus, neoliberaler Kapitalismus. Mhm. Also das ist ja schon weiter als das irgendwie. Und ich finde oder habe oft das Gefühl, dass bestimmte Netzwerke ja bestimmte Werte verfolgen. Und die Werte sind ganz oft Macht, Erfolg, Geld. So. Und ich finde das ganz, ganz schwierig, bei sich zu sein auf der einen Seite und gleichzeitig aber diese Werte zu verfolgen. Da habe ich mich gefragt, ob die überhaupt überlappen. Also, ne? So, und auf der anderen Seite, wenn man nur mitschwimmt und nicht richtig mitmacht, dann vielleicht, ja, dann geht das vielleicht.
Also ich sage das so, weil ich es halt schwierig finde, das Menschen zu verurteilen oder zu bewerten, die das machen, weil ich kenne die nicht. Ich weiß es
ja,
nicht.
Good point.
Es kann sein, dass sie da drin sind und versuchen, was zu verändern oder da drin arbeiten oder sich innerlich abgrenzen können und aus Neugier oder ich weiß nicht, also deswegen, das ist halt, deswegen fällt mir das schwer, das zu sagen, weil das was so Individuelles ist. Für mich ist es das einfach nicht. Ich fühle mich da nicht wohl, ich möchte das nicht. Also was heißt nicht wohl? Also es ist einfach, kommt, und es kommt natürlich immer drauf an, welches Netzwerk. Ich würde zwar nirgendwo wirklich Teil werden, aber es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt irgendwie den Dachverband der Migrantenorganisationen besuche, ja, als eine zivilgesellschaftliche Organisation, oder die Beratungsstellen für Betroffene antisemitischer und rassistischer Gewalt. Das sind ja auch alles Netzwerke.
Ja.
Es gibt einfach auch große Unterschiede, ganz, ganz, ganz große Unterschiede. Das hast du ja auch gesagt. Also es
Sehr
gibt
wahr.
Netzwerke, da geht es nur um Geld und Macht und politischen
genau.
Einfluss. Und andere, da geht es darum, gesellschaftlich etwas zu verbessern für Menschen.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass Frauennetzwerke oft als solidarische Räume platziert werden, ne? Und ich habe mich gefragt, was unterscheidet denn ein echtes solidarisches Netzwerk von einer exklusiven Bubble, die ja vor allem ihre eigenen Privilegien spielt, statt wirklich alle Menschen einzubeziehen? Kannst du das sagen?
Ob man zuhören kann oder nicht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
Ja, und würdest du sagen, dass das der Unterschied ist? Also das heißt, wenn jetzt Frauen zuhören, und ich würde sagen, in meinem Podcast sind genau diese Frauen, aber auch Männer natürlich, die sehr interessiert und sehr offen sind für positiven Wandel, so nenne ich das jetzt mal. Würdest du sagen, dass das quasi dieser feine Unterschied ist, anhand dessen man erkennen kann, ob man sich in einem solchen Netzwerk bewegt oder nicht? Oder würdest du noch irgendwas Ergänzendes dazu sagen?
Das würde ich zentral nennen, ja. Also ich glaube, also vielleicht erst mal was zu zuhören. Das ist ja auch, also Bernhard Perksen hat ja gerade ein Buch darüber geschrieben, wo er ganz viele kluge Sachen zum Zuhören auch schreibt und sagt. Mhm. Weil zuhören ist nicht zuhören. Also zuhören bedeutet, also ich habe mal so einen Kurs gemacht und da haben wir eine Übung gemacht. Und die Übung sah so aus, dass die den Workshop geleitet hat eine Geschichte erzählt. Und immer, wenn sie auf ein Glas getippt hat, ich habe ja auch gerade so ein Glas getippt, und dann sollte man sich auf ein Blatt Papier schreiben, was man gerade denkt.
Ah.
Genau, und dann hat sie geschrieben und dann so getippt, und ich habe so meinen Zettel angeguckt, dann stand da so, was erzählt sie denn da? Das ist eine komische Geschichte, oder ich muss noch Wäsche aufhängen, oder was esse ich heute Abend? Und das ist nicht zuhören.
Ja.
Und seitdem übe ich das sehr intensiv, und das bedeutet, zuhören bedeutet, dass man nicht verurteilt, dass man wirklich nur bei dieser Person ist, dass man sich nicht Argumente zurechtlegt, was man sagen möchte. Und da öffnet sich so eine richtige Dimension. Es ist wie so eine Parallelwelt, die sich da öffnet plötzlich. So eine ganz riesige Welt, die sich öffnet, wenn man wirklich zuhört. Weil man da nicht verurteilt, sondern wirklich nur versucht zu verstehen, was diese Person sagt. Und wenn ein Netzwerk das tut, dann folgt daraus, und das sind vielleicht dann die anderen Kategorien oder Kriterien, Wille zur Veränderung, Wille zur Verbesserung, Menschen nah sein zu wollen, eben Gemeinsamkeit, Verbindung, kollektives Heilen, kollektives Fühlen. Und wenn man nicht zuhört, dann schließt sich das halt einfach komplett aus.
Mhm. Zukunftssicherung, Retention, Innovationskraft. Vielleicht stehen genau diese Themen auch bei euch ganz oben auf der Agenda. Die Impact Leadership Masterclass richtet sich an Unternehmen, die ihre Führungskräfte stärken wollen, für mehr Wirkung, Performance und Haltung. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Denn Impact beginnt bei Leadership. Ich finde das voll schön, weil ich habe eine systemische Business-Ausbildung, also Personal- und Business-Ausbildung. Und wir haben damals gelernt, dass dieses aktive Zuhören eben auch bedeutet, um das nochmal so zu deinen Worten, die du gerade gesagt hast, ne, zu ergänzen, dass das eben auch bedeutet, dass wir bewusst, also unabhängig von dem Bewerten, was ja unglaublich schwierig ist, muss man ja auch mal ehrlich sagen, ne, weil wir machen das ja alle irgendwie unterschwellig. Das hat ja auch ganz viel mit unbewussten Vorurteilen und so weiter zu tun. Aber deswegen finde ich den Appell trotzdem sehr wichtig. Aus dem Coaching sagt man ja, dass wir Menschen im Prinzip, wenn ich dir eine Frage stelle, so wie geht's dir, dass ich dir die Frage nicht stelle, um die selber zu beantworten. Und das machen wir sehr häufig, ne? Also ich sage zum Beispiel, hey Gilda, wie geht's dir? Dann sagst du, gut, danke. Dann sage ich, ja, mir geht's wirklich gar nicht gut, weil um ehrlich zu sein, habe ich nicht gut geschlafen und das Wetter ist gerade nicht schön und überhaupt und sowieso. Ne? Und das machen Menschen ganz, ganz häufig. Und da so auszutreten, das bedingt natürlich, dass man das alles, was du gesagt hast, voraussetzt. Aber ich finde das total nochmal greifbar, sich das so vorzustellen und sich da auch wirklich immer wieder selbst an die Nase zu fassen. Weil das ist wirklich nicht einfach.
Nee, das ist Übung. Und das ist vor allem Arbeit am Selbst. Weil man muss ja gucken, welche Projektionen sind in mir? Warum verurteile ich das denn gerade? Oder warum triggert mich das, was ich höre? Also, zuhören ist ja immer parallel zur Arbeit am Selbst. Und das ist konstantes Üben.
Was wäre denn eine wertvolle, Reaktion auf sowas. Also angenommen, man äußert Kritik, ne? Kritik bewegt ganz oft ja bei Menschen, dass sie in so eine Abwehrhaltung gehen, weil sie sich angegriffen fühlen. Und dann ist ja schon dem aktiven Zuhören gar keine Möglichkeit mehr gegeben. Was wäre denn hier? Also du hast gerade so schön gesagt, wenn man wirklich aktiv zuhört und es erstmal so annimmt, ne? wie würde es weitergehen? Also was wäre ein gangbarer Weg, um zukünftig wirklich in einen Dialog überhaupt mal zu kommen? Weil das geht ja nicht von jetzt auf gleich.
Das ist, ich glaube, das ist die zentrale Frage. Also ich kann mal von mir so erzählen, wie ich damit umgehe. Also wenn ich Kritik bekomme, dann kann ich sehr gut unterscheiden, ist es Projektion oder ist es Kritik? Also Projektion ist sowas wie, du bist so arrogant. Mhm, okay, alles klar, gut. Die Person kennt mich nicht, hat irgendwas von mir gehört, gesehen, du bist arrogant. Okay, alles klar, das ist für mich Projektion. Wenn jemand schreibt, ich stimme dir überhaupt nicht zu in dem, was du sagst, weil ABC, dann werde ich neugierig. Dann möchte ich gern verstehen. Und ich lerne unheimlich viel dabei. Also wirklich was alleine auf irgendwie UserInnen auf Instagram, was ich da schon gelernt habe, es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und es ist so krass, toll und schön. Weil immer wieder meine Perspektiven erweitert werden. Immer wieder und immer wieder. Das ist halt, das ist die Unterscheidung. Also, oder ich hatte mal eine Veranstaltung, in der Schweiz war das. Das ist eine Weile her, irgendwie anderthalb Jahre oder ein bisschen mehr. Und da hatte ich erzählt, das war so eher eine kleinere Runde, dass ich halt langfristig nicht in Deutschland bleiben will, weil das, ich, ja, längere Geschichte, aber ich finde halt, dass es immer schwieriger wird, in Deutschland zu leben.
Ja.
Und dann kam danach, und habe halt erzählt, dass ich auch schon viel im Ausland bin und auch vom Ausland aus arbeite und so weiter. Und dann kam danach eine schwarze Frau auf mich zu und sagte, das ist echt ganz schön White Privilege, was du da machst. Und ich so, ja, du hast recht. Das stimmt. Ist absolut richtig. Und ich hätte jetzt sagen, was fällt dir ein? Ich bin POC, lalala. Nein. Sie hat total recht, ist es. Ich kann es mir leisten. Ich nehme mir das heraus. Und das können ganz viele Menschen nicht machen.
Ja, sehr guter Punkt. Sehr gutes Beispiel.
Ja, und sich da einfach, aber wenn ich jetzt diese Wunde hätte und irgendwie, nein, ich habe kein White, nein, ich habe kein Privilege, dann hätte ich natürlich das weder annehmen können, was sie total zu Recht sagt, noch hätte ich irgendwie ruhig bleiben können, sondern ich hätte sie entweder abgekanzelt oder hätte gesagt, was ihr einfällt oder sonst noch was. Und deswegen hat es, glaube ich, wie man, und ich mache das auch nicht immer richtig, muss ich auch sagen. Also es gibt Sachen, wo ich mich krass getriggert fühle. Und dann gucke ich mir aber an, warum. Weil dann haben die Personen meistens recht.
Ja.
Also sowas wie, du bist so arrogant oder du bist ein Stück Scheiße oder was auch immer, das kommt bei mir halt gar nicht an.
Also ja, nee, das ist ja auch absolut bodenlos, ne?
Also genau, aber das,
peinlich.
Das da gibt's gar kein, das, ich habe da sehr starke Grenzen, das berührt diese Grenzen nicht mal. Das kommt da nicht mal hin.
Ja.
Aber natürlich gibt's Sachen, die mich dann auch triggern. Und da denke ich dann drüber nach und das ist dann gut.
Ja. Aber auch ganz, ganz stark und kraftvoll von dir überhaupt in der Lage zu sein, Kritik, die bei dir auf fruchtbaren Boden stößt, anzunehmen. Ne? Also genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast, das ist aber ganz schön privilegiert von dir so, dass du sagst, ja, stimmt, du hast total recht. Weil das ist ja, wo wir hin müssen als Gesellschaft. Da müssen wir hin und nicht sagen, oh, es flattert Kritik ein und wir sagen alles, nein, 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 stimmt gar nicht, weil wir können auch widerlegen, wieso das nicht stimmt. Das ist ja, halt das nicht ist die Art und Weise, wie man damit umgeht.
Ja, nein, das stimmt nicht, weil, ja, okay, alles
genau.
Klar. Ja.
Und deswegen vielleicht nur einen Schritt weiter, weil es wirklich super, also es geht runter wie Butter für mich, ne? Oder wie Öl oder wie man sagt, ich kann Sprichworte immer nicht. Das ist so geil, ein so geiles Beispiel, was du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist für alle, die zuhören, auf jeden Fall sehr, sehr greifbar und sehr verständlich. Aber jetzt in die Umsetzung. Was würdest du denn raten, wie, wenn jetzt Leute zuhören, Frauen zuhören, Männer zuhören, sonst wer zuhört und sagt, ich merke, dass ich das noch nicht kann, dass ich darin noch nicht gut bin, dass mir das schwerfällt. Und das könnten wir wahrscheinlich alle unterschreiben, weil wir alle Situationen haben, in denen uns das schwerfällt.
Ich auch.
Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, in diese eigene Reflexion zu kommen, unsere eigenen Privilegien bewusst anzuerkennen und einfach auch mal in solchen Momenten Ja zu sagen, stimmt, tut mir leid. Oder ne? Wie kommen wir dahin?
Oh, also das ist wirklich, das ist bewusste Arbeit am Selbst.
Ja.
Und das ist jahrelange Arbeit und das ist lebenslange Arbeit. Es gibt so ein Bild, womit ich selber schon seit ein paar Jahren arbeite. Also stell dir vor, es ist Sommer, also nicht so ein Sommer wie in Berlin hier jetzt, aber also echter Sommer mit hohen Temperaturen. Und du bist in deiner Wohnung und läufst da ganz entspannt rum, barfuß. Und dann kommt jemand und schüttet dir einen Becher Salz über deinen Fuß. Hm. Okay, dann ist irgendwie Salz auf dem Boden ein bisschen, es kitzelt vielleicht ein bisschen, aber das war's auch. Und jetzt stell dir vor, du hast auf diesem Fuß eine tiefe, klaffende Wunde. Du weißt gar nicht so richtig, seit wann die da ist, wo sie herkommt, aber sie ist da. Mhm. Und dann kommt ein Becher Salz auf deinen Fuß. Und dann schmerzt es und es brennt. Und dann wirst du vielleicht schreien und weinen und dem Salz die Schuld geben. Oder du sagst, ha, da ist Salz auf eine Wunde gekommen. Und dann gehst du auf eine andere Ebene. Es geht nicht um Schuld oder es geht gar nicht. Es geht nur um dich. Und fragst dich und sagst, oh krass, gut, dass ich diese Wunde jetzt sehe. Ich habe die vorher nicht gesehen. Und dann fragst du dich, was ist in dieser Wunde? Welche Sätze sind in dieser Wunde? Welcher Schmerz ist in dieser Wunde? Und dann arbeitest du an dieser Wunde. Und dann kann so viel Salz, wie es überhaupt gibt, auf diese Wunde kommen. Du wirst nichts mehr spüren. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass man sagt, Menschen, die andere verletzen, ja, kein Problem, ich arbeite an mir und dann lassen wir das einfach. Das heißt es nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mhm. Dann wirst du nämlich erst recht gegen Menschen, die verletzen, die Gewalt zufügen Menschen, wirst du erst recht vorgehen können. Aber it's not about you anymore. Es geht nicht mehr um deinen Schmerz, sondern es geht um darum, etwas besser zu machen und etwas zu verhindern oder zu schützen. Mhm.
Super, super auf den Punkt gebracht. Vielen lieben Dank. Ich habe mich gerade gefragt, wenn wir jetzt so über Netzwerke, Frauennetzwerke sprechen, über weißen Feminismus sprechen, was Empowerment eigentlich heißt, wenn Empowerment eben nicht für alle Menschen gilt. Und das meine ich nicht wertend, sondern einfach als Feststellung, ne? Weil es gab in der Vergangenheit mehrfach Vorfälle, in dem man feststellen konnte, dass das genauso ist, wie ich gerade gesagt habe. Und deswegen die Frage, was bedeutet Empowerment in der heutigen Zeit, wenn sie nicht für alle gilt?
Wie meinst du das genau?
Ich meine damit, wir bauen ja Netzwerke auf, um Menschen zu befähigen, ne? Mhm. Und um Menschen, platt gesagt, mehr Macht zu geben, also mehr Möglichkeiten zu schaffen. Wenn wir aber bewusst nur eine bestimmte Gruppe von Menschen implizieren wollen und in diese Netzwerke holen, dann ermöglichen wir ja eben nicht Chancengerechtigkeit. Wir ermöglichen nicht die deckenflächende Chancen, die eigentlich ja notwendig wären. Wir grenzen wieder aus, wir setzen Grenzen und ermöglichen damit eben eigentlich kein wirkliches Empowerment, weil Empowerment ja nur für bestimmte Leute auserwählt wurde. Und dann ist es ja kein Empowerment, weil für mich, ich definiere Empowerment so, dass wir nur dann empowered sind als Gesellschaft, wenn jeder Mensch eine Chance hat. Und aktuell haben wir so viele strukturelle Ungleichheiten, dass eben nicht jeder Mensch Chancen hat. Und ich finde, dass ganz viele Netzwerke, Frauennetzwerke, weiße Frauennetzwerke, diese Macht des Balancen reproduzieren. Nicht alle, aber einige. Und ich mich frage, wie wir das aufgelöst bekommen. So dass Empowerment wirklich wieder allgemeingültig ist und für jeden Menschen.
Das ist aber weit weg. da geht's halt im Prinzip darum, worum geht es bei einem Netzwerk? So. Also ich meine, das ist ja das, was wir vorher auch gesagt haben, es gibt unterschiedliche Netzwerke und wir leben in einer Gesellschaft, also in Deutschland zum Beispiel, um mal ganz konkret zu werden, Deutschland ist eins der Länder weltweit mit der höchsten Vermögensungleichheit. Mhm. Fast so ungleich wie USA, Mexiko und so weiter. Mhm. Und es gibt Studien die fand ich ganz interessant, die wurde jetzt Anfang des Jahres veröffentlicht, die hat sich zum Beispiel angeguckt, also aus den USA, die hat sich angeguckt, welche Faktoren maßgeblich dafür waren, dass in den letzten 20 Jahren demokratische Staaten zu autoritären Staaten umgebaut wurden. Und es gab zwei sehr robuste Faktoren. Der eine ist Vermögensungleichheit und der andere Polarisierung. Hm. Und wir sind gerade in Deutschland genau auf diesem Weg.
Hm.
Und deswegen ist dieses Problem, dass Menschen, Netzwerke und so weiter, in denen es um Macht und Geld und politischen Einfluss geht, dass die das noch mehr verstärken.
Hm.
Dass die genau diesen Weg noch mehr verstärken. Und im Gegenteil, sie hätten ja die Macht, dem entgegenzuwirken, das nicht tun.
Mhm.
Also nehmen wir doch mal irgendwie zum Beispiel Frauen 100, dieses in Anführungsstrichen feministische Netzwerk. Durch diesen bewussten Ausschluss von kritischen Stimmen, von bewussten Stimmen, von bestimmten Perspektiven und Wahrnehmungen, wird dieses Thema Machtkonzentration, Geldkonzentration, Konzentration von politischem Einfluss noch verstärkt. Und man trägt zu diesem Weg, den wir gerade gehen, noch bei, anstatt ihm entgegenzuwirken. Weil eben die alleinerziehende Mutter nicht dort am Tisch sitzt und Robert Habeck sagen kann, was sie denn braucht.
Ja.
Oder ganz viele andere Menschen nicht an diesen Tischen sitzen. Und es gibt auch eine Untersuchung von der Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung. Und die haben gesagt, das habe ich jetzt auch in meinem neuen Buch drin, weil das ist echt interessant, weil zum Beispiel im Vergleich zu den USA, in den USA wissen wir, seit diesem Urteil Citizens United dürfen Unternehmen unbegrenzt oder einzelne reiche Menschen unbegrenzt Geld an Parteien geben. Da gibt es überhaupt kein Limit. Die dürfen einfach alles spenden, was sie haben.
An ja, hat man ja gerade gesehen. Ja.
Genau. Genau, Elon Musk hat es zum Beispiel gemacht. In Deutschland ist es ja nicht so. In Deutschland müssen Parteispenden ab einer bestimmten Höhe transparent sein. Es gibt Grenzen. Es gibt auch staatliche Finanzierung von Parteien. Das gibt es in den USA ja nicht. Deswegen würde man denken, dass hier der Einfluss von Vermögen auf Politik nicht so groß ist. Ist er aber. Warum ist er das? Wenn eben dieses Geld alleine nicht so ist, weil in den USA ist es anders als bei uns. Wir haben eigentlich Beschränkungen. Und da steht eben auch in dieser Studie, da gibt es noch nicht so viele Zahlen und Fakten dazu leider, aber da sagen sie halt auch unter anderem, dass eben diese Kreise von Vermögenden und PolitikerInnen, dass die einfach eine Schicht bilden. Also die sagen, das ist nicht so, das sage ich jetzt so aus dieser Studie. Und dieses die ganze Zeit, und das sage ich jetzt nochmal, das sage ich eben, dieses Zusammenabhängen, in bestimmten denselben Zirkeln sein, irgendwie am Tegernsee, bei Frauen 100, hier und da beim Bundespress, was weiß ich, egal, überall. Das spielt auch eine große Rolle. Aber das wird überhaupt nicht diskutiert. Das wird kaum in Frage gestellt, dass irgendwie Friedrich Merz, dass irgendwie der Flughafen, bei dem sein Flugzeug steht, einem Milliardär gehört, mit dem er seit 35 Jahren befreundet ist.
Ja.
Und natürlich hat dann dieser Milliardär mehr Einfluss auf das, was Friedrich Merz denkt, als zum Beispiel ein Mitarbeiter in diesem Milliardenunternehmen, das dieser Mann besitzt.
Klar. Ja.
Und das ist da eins dieser Probleme mit Netzwerken wie Frauen 100. Und das kann nicht feministisch sein. Das schließt sich einfach aus.
Ja. Und was passiert, wenn weiße Feministinnen Diskriminierung benennen, aber Rassismus, Klassismus, Ableismus ausklammern? Also das ist ne, so Täter-Opfer-Umkehr im Prinzip. Aber was genau ist daran so schlimm?
Ich würde nicht sagen, dass es schlimm ist. Es ist halt, also das ist halt, das finde ich auch mal so eine Frechheit, dass irgendwie suggeriert wird. Also zum Beispiel, ich bin ja eine Frau jetzt offensichtlich. Aber ich denke jetzt nicht jeden Morgen irgendwie, ich bin eine Frau, sondern also ich habe ganz viele andere Identitäten in mir. So, ich stamme aus dem Iran, also tausend Sachen, die in mir ruhen und dann sagen die halt, ja, aber du bist halt jetzt nur eine Frau. Sag ich, okay, nee, ist halt nicht so.
Mhm.
Und da wird halt quasi sehr patriarchal übergestülpt, was Frauen zu denken und zu fühlen haben. Und das funktioniert aber nicht. Also aber nicht, hat mit der Realität halt nichts zu tun.
Guter Punkt. Und wieso glaubst du, müssen wir genau über diese Disbalancen sprechen? Also, oder nicht du, ich glaube das. Wieso muss man das benennen? Also und immer wieder, weil, ne, wir haben ja gerade schon eingängig gesagt, es geht nicht darum zu bashen, es geht auch nicht um irgendeine Cancel-Kultur, es geht auch nicht darum, zu diskriminieren oder ähnliches. Es geht eher darum, Perspektiven aufzuzeigen und die unterschiedlichen Standpunkte klar und deutlich darzustellen. Wieso ist es also gesellschaftlich betrachtet wichtig, dass wir über diese Disbalancen immer wieder sprechen?
Genau, also da komme ich gleich zu, das mit dem Cancel Culture. Also es war ja jetzt vor dem letzten Frauen in 100 Event war das ja das Thema, dass eben dass es Kritik gab. Ich habe schon lange Kritik geübt, bei mir war es jetzt nichts Neues, aber dass halt mehrere Leute Kritik geübt haben, unter anderem, weil Julia Klöckner und Karin Prien dort gesprochen haben. Mhm. Und dann gab es irgendwie Texte, Tagesspiegel gab es einen Text, irgendwie, wo von Cancel Culture die Rede war, was schon mal an sich völlig abstrus ist, weil die Leute, die nicht hingehen, canceln ja sich selber. Also und mich haben die ja auch wirklich sozusagen wegen meiner Kritik dann auch nicht mehr eingeladen. Mhm. Also wenn, dann müsste ich ja sagen, ich wurde gecancelt, empfinde ich aber nicht so, sondern ich finde, das hat schon seine Richtigkeit. Mhm. Und ich habe ja Kritik geübt, weil ich wusste, ich werde da auch nicht mehr hingehen, weil das ist völlig absurd, was da passiert auf diesen Veranstaltungen.
Ja, stopp, aber ich möchte noch was ergänzen. Du hast aber auch in Kauf genommen, du hast es nämlich gerade so schön mit dem Friedrich Merz und dem Milliardär so gut erklärt, diese Verbindung. Du hast auch in Kauf genommen, dass all diese Menschen, die dort sind, wahrscheinlich sehr starke Verbindungen in unterschiedliche Richtungen haben, sei es in Politik, sei es in andere Unternehmen und so weiter und so fort, was auch wieder Geld und Verbindung, Synergien bedeutet, dass du diese Synergien vielleicht auch nicht mehr in Kauf nehmen kannst, ne? Wenn du eben diese Kritik äußerst.
In dem Moment, wo ich Kritik geäußert habe, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also das war auf einer Veranstaltung vor 2 Jahren. Und da war es halt so, dass ich vor ein paar Leuten dann gesagt habe, einfach, das geht nicht, was hier passiert. Also das ist, also alles, was wir gerade besprochen haben. Und dann war es interessanterweise so, dass direkt danach 2 junge schwarze Frauen zu mir kamen, die gerade auch in diesem Raum waren und sich bei mir bedankt haben, weil sie gesagt haben, dass sie sich total unwohl fühlen, weil sie die ganze Zeit fotografiert werden. Was man ja auch an diesen Bildern von Frauen in 100 immer sieht. Es sind halt immer so die diversen Leute, in Anführungsstrichen, hängen da immer auf den Fotos rum, diese Posten. Und es war nichts Bewusstes. Es war einfach so, ich war da und ich war einfach so, what the fuck is happening, sozusagen. Es kann doch echt nicht wahr sein. Und dann wurde ich nicht mehr eingeladen. Und dann war ich erst total getriggert. Also ich wäre danach sowieso nicht mehr hingegangen. Aber ich habe ein ganz krasses, habe ich ja vorher auch beschrieben, ganz krasse Wohne mit ausgeschlossen werden. Ganz, ganz, ganz krass. Ich arbeite an der Wohne, die ist überhaupt nicht mehr so groß. Aber der erste Trigger ist sozusagen da. Und dieses Gefühl, wo man so merkt, oh, das tut gerade weh. Und ich musste mich da auch durcharbeiten. Das war nicht, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie Jeanne d'Arc und gar überhaupt nicht. Das ist irgendwie sehr natürlicherweise sozusagen so gelaufen, weil ich einfach da war und nicht nichts sagen konnte. Das ging tatsächlich überhaupt nicht. Das ging aber nicht. Und die Konsequenzen waren mir dann halt egal, sagen wir es mal so. Wobei ich die ja auch nicht für so verbittert gehalten hätte, dass sie einen wirklich nicht mehr einladen, weil man kritisiert. Und ich habe danach mit einigen Leuten gesprochen und eine Freundin, die mit den Veranstalterinnen eng ist, hat gesagt, komm, laden die dich ja nochmal ein und bla. Ich so, nein, das ist, also entweder sie wollen was verändern oder sie sehen und hören die Kritik. Und ich bin ja auch nicht die Einzige, die das jemals kritisiert hat. Also ist ja, das haben ja viele auch kritisiert immer wieder. Aber sie hören offensichtlich nicht zu. Und da ist halt, und da denke ich aber nicht, da dachte ich dann jetzt nicht bewusst, oh, ich verliere jetzt Zugänge, weil das kam mir tatsächlich gar nicht, sondern das war einfach nur, das fühlt sich für mich ganz normal an, dass ich das so mache, weil was soll, also soll ich sagen, soll ich den Mund halten und dann gehe ich hin, um irgendwie mit bla und bla am Tisch zu sitzen. Also das kam mir gar nicht in den Sinn. Und warum das so wichtig ist, ist im Prinzip, dass ob das jetzt der Feminismus ist oder die feministische Bewegung oder egal welche Gruppe in der Gesellschaft, Herrschaft spaltet. Das ist immer so. Spaltung ist ein Herrschaftsinstrument. Dividat impera. Das ist wirklich irgendwie Jahrtausende alt. Und alles, was spaltet, hilft Machtstrukturen. Deswegen gibt es dieses ganze Thema Ausländer gegen Deutsche. Ja, die Migranten sind böse, importierter Antisemitismus, die Bürgergeldempfänger sind Schaden der Gesellschaft. Also es gibt ganz viele Themen pro Palästina, pro Israel, ganz viele Themen, wo bewusst von Machtstrukturen gespalten wird. Weil ja. In einem Moment, in dem die Gesellschaft merkt, dass es ihr besser geht, wenn es allen besser geht, ist es eine Gefahr für Machtstrukturen, die so agieren, dass es dass Geld und Macht konzentriert sind. Mhm. Auch das ist nichts Neues. Geld und Macht waren immer konzentriert in einem kleinen Teil der Gesellschaft. Das waren früher Könige, das war der Adel, das sind heute eben, ist der politisch-mediale Raum, Wirtschaft und so weiter. Und wenn die Gesellschaft aufhört, sich gegenseitig anzugreifen, dann wird sie vielleicht eher mal gucken, ha, ich glaube, wir müssen ein bisschen was strukturell was ändern. Mhm. Dass zum Beispiel Vermögen ungleich weniger belastet wird, versteuert als Einkommen. Dass die arbeitende Bevölkerung, die ja dieses ganze Vermögen im Prinzip erarbeitet, dass sie die Hälfte ihres Einkommens jeden Monat abgeben muss für Sozialversicherungen, Steuern, während der Durchschnittssatz für Milliardäre in Deutschland bei 26% liegt.
Furchtbar.
Aber über diese Themen wird nicht gesprochen. Und wenn du dann irgendwie Strukturen hast, die zu dieser Spaltung auch noch beitragen, die zum Beispiel eben sagen, Feminismus ist nur das oder das, zum Feminismus gehören die und die nicht, dann unterstützt es diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft und die Polarisierung.
Das ist großartig auf den Punkt gebracht. Ich habe so viele Fragen. Ich weiß, ich muss mich mal eben sortieren. Also heruntergebrochen, ganz platt formuliert, ist es ja so, dass man durch Kritik, die man an Netzwerken, an solchen Netzwerken wie Frauen an 100 beispielsweise jetzt äußert, deswegen auf der anderen Seite auf Abwehr stößt, weil dort eventuell auch ein Stück weit Sorge mitspielt, Sorge davor, dass dieses Netzwerk nicht mehr existieren könnte irgendwann, ne? Und dann beispielsweise auch die Macht und das Geld und alles, was damit irgendwie eingenommen wird, nicht mehr stattfindet. Das ist jetzt auf kleiner Ebene diskutiert, ne? Du hast es gerade auf großer gesellschaftlicher Ebene aufgemacht. Ich habe das jetzt mal heruntergebrochen. Das ist ja erstmal verständlich, ne? Also, dass wir irgendwie Angst haben oder Sorge haben, dass man uns unser Brot wegnehmen könnte, kann man ja erstmal nachvollziehen. Das ist ja ein menschliches Gefühl. Der Punkt ist aber, finde ich, und bitte korrigier mich, wenn ich da falsch liege, nur weil man Kritik an etwas äußert, möchte man ja nicht etwas komplett abschaffen. Das ist ja überhaupt nicht die Intention. Sondern die Intention ist ja, dass man inspirieren und motivieren möchte, auch mal um die Ecke zu denken oder auch vielleicht mal aus seiner eigenen Sozialisation, aus seinen eigenen Privilegien herauszutreten und mal einen Perspektivwechsel überhaupt zu erlauben. Und das kann ja gerne in einer kritischen Diskussion sein. Wir müssen uns da auch nicht zustimmen, aber erstmal, um überhaupt mal so neue Gedanken zuzulassen. Und deswegen fällt es mir so schwer, nachzuvollziehen, weil ich so auch einfach nicht bin, wieso Menschen immer so krass mit so einer Abwehrhaltung reagieren und sich immer so krass angegriffen fühlen. Weil mein persönlicher, und wie gesagt, korrigiere mich gerne gleich, mein persönlicher Ansatz ist überhaupt nicht zu sagen, weil das hast du richtig gesagt, es geht nicht ums Bewerten, ne? Also wer sind wir, andere Menschen zu bewerten, die wir nicht kennen de facto. Mir geht es nicht darum, andere Leute ihr Brot wegzunehmen, ihr Hab und Gut wegzunehmen. Das ist nicht der Ansatz, sondern eher langfristig zu denken und zu gucken, okay, aber wenn wir jetzt so bleiben, wie wir sind, wie du das gerade sagst, und diese Vermögensaufteilung weiter so leben, wie wir sie leben, dann resultiert daraus, dass wir langfristig vielleicht ein immer autoritärer Staat werden, der noch weniger Chancen für alle ermöglicht, der Frauen auch nicht mehr berücksichtigen wird. Also das heißt, das, wofür wir eigentlich stehen, wird immer mehr in Luft auflösen. Und dieses gesamtgesellschaftliche Konstrukt zu betrachten und zu sehen und nicht so kurzfristig zu denken, das ist doch eigentlich der Wunsch mit der Äußerung an Kritik an solchen Netzwerken. Oder wie verstehe ich das?
Ja, also ich meine, auch da, als ich dann sozusagen laut halt Kritik geübt habe, hatte ich gar kein Ziel, sondern das war einfach irgendwie diese Perspektive da reinzubringen. So, also einfach zu sagen, das ist super schwierig, was hier passiert. Mhm. Weil es geht ja letztlich um politischen Einfluss. Also das ist ja diese Studien, die ich vorher erwähnt habe, von der Universität Osnabrück und vom Max-Planck-Institut, dass sie eben sagen, Vermögende haben mehr Einfluss auf Politik. Das ist erwiesen. Das wissen wir. Willst du was sagen?
Nee, sorry, so, ich habe mich verklickt. Tut mir leid.
Ich kannte das gar nicht.
Nee, ich auch sorry. Nicht.
Okay. Sorry. Okay. Also es ist erwiesen, dass vermögende Menschen, je mehr Einkommen, je mehr Vermögen, desto größer ist der Einfluss auf Politik, politische Entscheidungen, Maßnahmen. Und das wissen wir, das sagen uns die Studien, das ist international bekannt, das ist in Deutschland bekannt. Und letztendlich geht es halt darum. Und wenn man Kritik übt, und das ist ja auch immer so interessant, das ist ja auch beim Thema Rassismus so krass, also irgendwie, wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, es gibt rassistische Erzählungen, die den Diskurs bestimmen oder Debatten bestimmen. Und die Rassismus ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine Spaltungserzählung. Auch das, ein Herrschaftsinstrument, nichts anderes. Dann ist ja immer so ganz interessant, dass irgendwie dann auch gesagt wird, also das sind jetzt keine inhaltliche Kritik, aber irgendwann würde Deutschland hassen oder so. Ich weiß es immer so. Also in der Regel ist es ja so, dass wenn man kritisiert, und Kritik ist nicht gleich Kritik, das ist absolut so. Das stimmt total. Es kommt natürlich auch darauf an, was man sagt und wie man sagt und ob man abwertet oder nicht und so.
Ja.
Dann will man ja erstmal grundsätzlich etwas besser machen. Dann liegt einem das offensichtlich am Herzen, dass man etwas besser machen möchte. Und wir haben ja vorher über Kritik gesprochen, aber du kannst halt nicht erzwingen, wie andere auf Kritik reagieren. Das ist einfach, also ich glaube, das Wichtigste, wie man die emotionale Reife eines Menschen bewerten kann, ist, wie diese Person mit Nein umgeht.
Ja.
Mit Nein
umgeht. Und zuhört. Zuhört. Genau. Du hast es anfangs gesagt.
Genau, genau. Und klar, und wenn, also bei diesem Frauennetzwerk, gut, dann ist halt, also da, also letztendlich ist ja auch das, was sie tun, und das ist nicht nur immer über Frauen in 100, aber grundsätzlich, wenn feministische Netzwerke oder antirassistische Netzwerke, auch das, wenn sie etwas tun, also zum Beispiel, wenn sie dann Leute ausschließen, wenn sie bestrafen quasi, dann ist es ja auch nichts anderes als was patriarchale Strukturen machen. Also ja, Projektion am Ende. Wir haben die Macht, wir sind jetzt oben und wir lassen euch halt nicht. Und das ist halt letztendlich eine Projektionshandlung, also dass man das, was man anderen vorwirft, selber macht. Kommt man halt nicht weiter. Man befeuert sozusagen immer die Spaltung.
Ja. Gilda, wir sind jetzt fast am Ende. Und ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und zwar eine übergeordnete Frage. Was bedeutet für dich Menschlichkeit?
Hui. Ich würde sagen, dass für mich ganz individuell persönlich bedeutet es, dass der Wert eines Menschen von nur einer einzigen Sache abhängt. Und das ist seine Existenz auf dieser Welt. Und von nichts anderem. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich einer der höchsten Werte. Und ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube nur, dass wir nicht in dieser Wahrheit leben, leider.
Mm. Dankeschön. Gilda, ich fand dieses Gespräch, ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Ich habe das Gefühl, dass ich in den 42 Minuten jetzt mehr gelernt habe, als in den letzten 5 Büchern, die ich gelesen habe. Danke dafür.
Das ist sehr lieb. Danke dir.
Ja, ich werde mir jetzt auch erstmal dein Buch kaufen. Das hast du gerade.
Das neue kommt im September.
Aber das kann man schon vorbestellen, oder?
Ja, das kann man schon vorbestellen. Genau.
Siehste, dann werde
am besten bei Autorenwelt, im Autorenwelt-Shop.
Autorenwelt?
Ja.
Autorenwelt-Shop, das notiere ich mir mal direkt. Dankeschön. Weil mich das wirklich begeistert. Ich fand, ganz im Ernst, ich fand gerade diese Aufmachung auch unglaublich interessant, dass du gesagt hast, die zwei Faktoren, die am meisten dazu führen, dass wir aus demokratischen Staaten autoritäre Staaten machen, sind Polarisierung und
Vermögensungleichheiten.
Genau. Wow, mindblowing. Darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Das macht mich fertig. Aber dankeschön. Also von Herzen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass du deine Gedanken mit uns auf so wunderbare sachliche Art und Weise geteilt hast. Vielen lieben Dank.
Danke dir. Danke für das tiefe Gespräch und für den Raum, den du öffnest. Danke.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.